geht es sehr konkret darum, wozu wir uns als Glieder der ERB Wetzlar verpflichten, wo wir beschrieben haben, was wir einander versprechen, wenn wir Gemeindeglieder werden oder Gemeindeglieder sind, wo wir aufgeschrieben haben, was wir voneinander erwarten dürfen. Und so denke ich, dass eigentlich dieser Abschnitt, diese 4 bis 6 Seiten von Seite 26 bis 31 oder dann wenigstens von Seite 28 bis 31 in dem Buch hier, die sind, die wir eigentlich oft lesen sollten und mit aufgeschlagener Bibel auch prüfen sollten, wie es bei uns in unserem Leben aussieht und wo wir noch Veränderung brauchen, wo wir merken, ja, da bin ich noch nicht so weit, da brauche ich noch deutliches Wachstum. Gott gibt in seinem Wort ganz klare Anweisungen, wie wir uns als seine Kinder in seiner Gemeinde verhalten sollen, wie wir miteinander leben sollen. Paulus schreibt das einmal an Timotheus im ersten Brief an Timotheus in Kapitel 3, Vers 15. Ich lese das mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Das wirft ja schon mal eine ganz klare Frage auf. Ja, wie denn jetzt? Wie sollen sich die denn verhalten? Und die wollen wir heute Morgen ein Stück anhand dieser Abschnitte miteinander bedenken und betrachten. Und wir merken hier schon, es geht in eine Richtung, wo wir etwas hervorheben, dass die Heilige Schrift eben uns auch Anweisungen gibt für unser konkretes Leben, für unser Verhalten, für unser Tun und nicht nur für unsere Glaubensüberzeugungen. Wir hatten ja mal schon vor längerer Zeit gesagt, dass wir unsere dogmatischen, unsere lehrmäßigen Überzeugungen, wie wir sie aus der Schrift entnehmen, in unserem Glaubensbekenntnis niedergelegt haben. Dort geht es vor allen Dingen darum, was glauben wir, dass die Heilige Schrift lehrt über bestimmte Inhalte, über Lehren, über Dinge, die wir glauben, wovon wir überzeugt sind. Hier geht es nun ganz konkret darum, was fordert Gott von mir in meinem Leben? Wie soll ich mich verhalten? Und das ist natürlich etwas, wo wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch, naja, an Positionen beziehen, die andere vielleicht nicht mit uns teilen würden, die wir aber aus Gottes Wort entnehmen, die wir verteidigen wollen und die wir auch leben wollen. Und ich habe mir heute vorgenommen, dass wir nicht alles in diesen Abschnitten bis ins Detail uns ansehen, können wir auch nicht, wäre zu umfangreich, und wollte gerne 3 größere Akzente setzen. Das erste, was hier überschrieben ist mit Begriffsbestimmung. In diesem ersten Abschnitt, da geht es eher um die Grundlagen, was ist wichtig, dass wir verstanden haben, mit welcher Einstellung sollen wir an diese ganze Frage herangehen, damit wir nicht auf ein falsches Gleis geraten. Das zweite, der Gemeindebund, der hier in einer sehr ausführlichen Weise eben auf 4 Seiten niedergeschrieben ist. Wir haben den, der dort hinten aushängt, dann ein Stück zusammengekürzt, inhaltlich hoffentlich nichts Wesentliches rausgenommen, aber im Grunde die ausführliche Variante finden wir hier. Und daraus würde ich dann im dritten Schritt einen Punkt herausgreifen und den mit uns mal noch etwas näher beleuchten. Einen, den wir in meinem Nachdenken eigentlich die letzten 17, 18 Jahre nie behandelt haben, nämlich die Frage über den Zehnten, was es bedeutet aus biblischer Sicht, dass wir auch den Zehnten geben. Ja, wo finden wir das in der Heiligen Schrift? Das sind die 3 Dinge, die ich mir für diese Lehrstunde heute vorgenommen habe. Und ich würde gerne mit diesem 8. Abschnitt hier beginnen. Das Verhalten, das von Gemeindegliedern erwartet wird, überschrieben. Seite 26 in der Neuausgabe, in der alten Ausgabe auf einer anderen Seite. 20. Wie bitte? 8. 8. 8. Abschnitt. Verhalten, das von Gemeindegliedern erwartet wird. Erstens eine Begriffsbestimmung. Wenn wir von dem Verhalten, das von Gemeindegliedern erwartet wird, sprechen, ist es unbedingt nötig, den Ausdruck genau zu erklären. Alles, was als erwartetes Verhalten festgelegt ist, ist lediglich Gehorsam gegenüber Christus und seinem Wort. Wenn wir sagen, dass erwartet wird, beziehen wir uns einfach auf die Heilige Schrift Und das, was sie als Beweis dafür nennt, dass jemand in der Abhängigkeit und im Gehorsam gegenüber seinem Herrn Jesus Christus lebt. Mit anderen Worten, was hier gleich von vornherein festgehalten wird, auch hier diese Abschnitte sind ganz stark getragen von diesem reformatorischen Prinzip des Sola Scriptura. Allein was die Schrift lehrt, allein was die Schrift fordert von uns und unserem Verhalten, das wollen wir hier auch wiederfinden. Es geht nicht darum, dass Menschen sich etwas überlegen und sagen, so wollen wir es aber gerne haben und es finden wir schön, sondern was sagt Gott? Was lehrt Gottes Wort über unser Verhalten? Es soll hier nicht menschliche Bestimmungen stehen, sondern Dinge, die Gott in seinem Wort festgelegt hat. Und wenn es anders ist, muss es geändert werden. Und so es mit Gottes Wort übereinstimmt, ist hier die Autorität für das, was wir aufgeschrieben haben. Ein Beleg dazu, 1. Thessalonicher Kapitel 4, die ersten 8 Verse. Dort schreibt Paulus: Übrigens nun, Brüder, bittet und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Ihr habt von uns Weisung empfangen, wie ihr wandeln, wie ihr leben sollt. Ja? Und so, dass es Gott gefällt. Und dann sagt er, wie er auch wandelt, wie es eben auch tut, dass ihr darin noch reicher zunehmt. Und er führt das dann weiter aus und im 8. Vers sagt er dann, deshalb, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Mit anderen Worten, Gottes Wort macht ganz klar, es gibt Anweisungen für richtiges Verhalten. Es gibt nicht nur eine Anweisung über lehrmäßige theologische Ansichten, sondern darüber, wie wir uns verhalten sollen. Was ist unser Maßstab? Wie soll mein Leben aussehen? Der Maßstab, den die Heilige Schrift hier anlegt, ist sehr, sehr hoch. Lasst uns 1. Petrus Kapitel 1, Vers 21 ansehen. Dort wird uns dieser Maßstab vorgestellt, der uns bestimmen soll. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21. Hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das ist unser Maßstab. Jesus Christus ist die Messlatte, an der wir uns messen müssen. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen, dem wir nacheifern sollen. Er hat uns vorgelebt, wie wir leben sollen. Und das heißt hier, wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. So wie er es getan hat, so sollen wir es auch tun. Und das ist ein sehr hoher Maßstab. Und wir finden das nicht nur hier. In Kapitel 1, Vers 16, hier im 1. Petrusbrief, sagt der Apostel, zitiert aus dem Alten Testament, oder ich lese noch Vers 15 dazu, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott in seiner Heiligkeit, das ist unser Maßstab für unser Leben. So wie Gott ist, so wie Christus ist, so soll unser Leben aussehen. Und Jesus sagt das auch einmal in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Vers 48. Dort sagt Jesus zu den Leuten, die ihm zuhören, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist eine sehr knappe Zusammenfassung dafür, wie unser Leben aussehen soll. Die Menschen sollen an uns Christus sehen. Jesus Christus, wie er gelebt hat, wie er sich verhalten hat, wie er gedacht hat, was er getan hat, das ist unser Maßstab und ihm sollen wir nachfolgen. In seinen Fußspuren ihm nacheifern. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, der sozusagen als Überschrift über dem steht, was wir heute ansehen wollen. Wie das konkret aussieht, werden wir dann in dem zweiten Teil noch sehen. Man kann sich schon denken, dass das etwas ist, was auch eine gewisse Gefahr in sich birgt. Dass, wenn man diese Schriftstellen nimmt und versucht zu sagen, ja, wie sieht das jetzt bei mir aus, dass man dann auf falsche Gleise gerät. Ich will drei falsche Denkrichtungen vorstellen, vor denen wir uns im Grunde hüten müssen. Denn es gab immer wieder Leute, die natürlich gerade solche Stellen genommen haben und dann auf irrige Ansichten geraten sind. So Mitte des 19. Jahrhunderts kam eine Bewegung auf, die sicherlich auch von den Vorstellungen her früher schon Vorläufer hatte, aber da ist es bis heute vielleicht noch in Nachwirkung, die sogenannte Heiligungsbewegung. Geht auch ein bisschen zurück auf Männer wie John Wesley. Und in dieser Heiligungsbewegung gab es dann Leute, die gesagt haben, es gibt eine höhere Stufe christlichen Lebens, die erreichbar ist. Und in dieser höheren Stufe kann ich tatsächlich sündlos sein und als Christ ohne Sünde in dieser Welt leben. Das ist natürlich Selbstbetrug. Aber es gibt bis heute auch in unserem Land Freikirchen, die auch auf diese Zeit zurückgehen und in manchen wird diese Ansicht noch vertreten. Gemeinde Gottes, nicht die Pfingstvariante, sondern Anderson oder die Kirche des Nazareners, die gehen auf diese Heiligungsbewegung zurück und später kamen diese Ansichten dann über die Pfingstbewegung teilweise weiter tradiert. Man könne tatsächlich sündlos sein. Es ist eine irrige Ansicht, wo man irgendwie die Augen zudrücken muss über sein eigenes Herz und sein eigenes Leben. Ja? Aber es gibt Leute, die denken das oder haben das zumindest gedacht. Es wäre falsch. Gottes Anspruch ist da, dass wir heilig sind, wie er heilig ist, aber wir sind es nicht. Vielleicht die entgegengesetzte Richtung wäre der sogenannte Antinomismus, also wo man das Gesetz als Gottes Maßstab, als ethisch bindenden Maßstab grundsätzlich ablehnt und sagt, das hat ja mit uns heute eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist ja Altes Testament, wenn wir über das Gesetz reden. Jesus hat dich lieb. Das Gesetz kann so und so niemand wirklich erfüllen und halten. Und Gott drückt dann schon die Augen zu. Hier wird Sünde stark relativiert. Buße spielt kaum noch eine Rolle. Eher so in dem Stil von, du darfst so bleiben, wie du bist. Und Jesus hat dich lieb. Und lass uns Jesus feiern. Ja, das ist vielleicht etwas, was wir heute an vielen Stellen im Mainstream-Evangelikalismus finden, da spielt Sünde nicht mehr wirklich eine Rolle oder die Predigt des Gesetzes und Buße. Das sind Themen, die dort nicht häufig vorkommen. Da geht es eher um, lasst uns glücklich sein, wir sind Christen, Jesus hat uns erlöst, er mag uns alle gern und wie wir leben ist eigentlich unsere Sache, Hauptsache wir haben Jesus gern oder so. Also das ist dann alles ziemlich eingeebnet. Dort wird nicht mehr über Buße und Sünde gesprochen und das Ganze würde ich unter dem Titel Antinomismus fassen. Auch das geht in eine falsche Richtung. Und dann vielleicht eine, die durch alle Zeiten hindurch unserer menschlichen Natur besonders anhaftet, ist eine Art von Gesetzlichkeit oder Pharisäismus. Das ist eine dritte falsche Auffassung, durch die wir durch unsere sündige Natur geneigt sind. Wir sehen, Gott hat diesen Maßstab. Also denken wir uns auch noch eine ganze Reihe weiterer Maßstäbe aus, um diese Regeln einzuhalten, die Gott gegeben hat, die dann notwendig sind, die wir erwarten. Die Pharisäer waren da ganz besondere Meister drin, finden wir im Neuen Testament ja immer wieder so durchschimmern. Was durfte man alles am Sabbat nicht tun und wie musste man sich verhalten und was wird erwartet? Das ist etwas, wovor wir uns dringend auch hüten müssen. Ja, und wo man vielleicht so insgemein menschlich gesehen auch erstmal so immer so den Eindruck hat, ich komme hier auch in der Gemeinde, was erwartet man von mir, welche Kleidung wird erwartet, wie soll ich aussehen, was soll ich tun, wie redet man, wie bewegt man sich, keine Ahnung. Also all diese Dinge, die nirgends irgendwie geschrieben stehen und wo man dann denkt, da gibt's ganz viele Regeln für, wie das zu sein hat. Wenn es nicht in der Bibel steht, hat es auch keine Bedeutung, es sollte uns auch nicht belasten. Das sind drei Dinge, ich denke, die immer wieder auftauchen, in der Geschichte, drei Gefahren, vor denen wir uns auch immer wieder hüten müssen. Gerade auch, wenn wir dieses hier herausgreifen und sagen, was erwartet Gott von uns? Wie sollen wir leben? Christus endlich. Es ist nicht erreichbar. Das kann uns nicht dazu führen, dass wir sagen, wir haben es erreicht, weil die Bibel davon spricht, wir sollen das erreichen. wir haben es nicht erreicht. Soll uns nicht dazu führen, dass wir sagen, wenn wir können es eben nicht erreichen, also kümmern wir uns auch nicht drum, wäre auch falsch. Und wenn wir es denn versuchen, sollen wir nicht denken, wir könnten jetzt noch 100 andere Regeln dazu finden, die einfach nicht von der Bibel herkommen. Gut, das sind Nebengleise, vor denen wir uns hüten müssen. Und deshalb diese zwei Seiten hier, in denen wir jetzt erstmal so ein paar grundlegende Grundsätze festlegen, wie ist das überhaupt anzugehen? Wie sollen wir das verstehen hier? Ich lese ein Stück weiter. Wenn wir von dem Verhalten, das von Gemeindegliedern erwartet wird, sprechen, verstehen wir darunter die folgenden Tatsachen. Jetzt kommen hier 6 Tatsachen, die wir erstmal so in unserem Denken grundsätzlich voraussetzen müssen. Erste Tatsache, dass wir nicht sündlos sind. Wir alle versagen in vielen Dingen und jeder kämpft mit bleibender Sünde und Verdorbenheit. Ohne Christus können wir nichts tun, aber Christus gibt sich selbst seinem Volk, um dessen Stärke zu sein. Daher sollten wir alle in demütiger Abhängigkeit von ihm nach dem Vorbild seines Lebens leben. Zweite Tatsache, dass wir einen durch Gnade gewirkten, freiwilligen Gehorsam haben. Gehorsam gegenüber Christus besteht nicht lediglich darin, all das zu tun, was er verlangt. Jeder wahre Gehorsam gegenüber Christus entspringt einer echten und aufrichtigen Hingabe unserer Seelen und Gewissen an ihn. Wir bekennen, dass wir uns in diesem Stande des Gehorsams befinden, wenn wir uns Christen nennen und in seine Gemeinde eintreten. Drittens, dritte Tatsache, dass wir Liebe zu Christus haben. Dieser Gehorsam wird durch die Liebe zu Christus gestärkt, belebt und angeregt. Gehorsam, der durch Liebe motiviert ist, ist die Grundlage dafür, dass etwas von Christus angenommen wird. Christus akzeptiert keinen Gehorsam gegenüber seinen Geboten, der nicht aus Liebe zu ihm geschieht. Wahre Liebe zu Jesus wird immer im Gehorsam Frucht bringen. In allen Gläubigen ist und soll eine göttliche, durch Gnade bewirkte Liebe zu der Person Christi sein, die direkt auf ihn gerichtet ist, wodurch sie in ihrem Gehorsam gegenüber seiner Herrschaft ermuntert, motiviert und verpflichtet werden. Hier möchte ich einen Moment innehalten, denn ich denke, das ist das vielleicht eine der Kernwahrheiten, die wir immer bedenken müssen. Gott wohlgefälliger Gehorsam ist durch die Liebe zu Christus getragen. Es ist möglich, in weiten Teilen äußerlich gehorsam zu sein, ohne Liebe zu Christus. Äußerlich ein anständiger Mensch zu sein, ohne aus einem erneuerten Herzen heraus und Liebe zu Christus zu leben. Paulus nennt das ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Es ist hohl, aber es ist möglich. Jesus erwartet oder möchte von uns, dass wir ihn lieben und aus dieser Liebe zu ihm das tun, was er möchte, nämlich sein Gesetz befolgen. Wir können mal gemeinsam aufschlagen, Johannes Kapitel 14. Könnt ihr mitlesen? Johannes Kapitel 14. In diesem Kapitel und auch in Kapitel 15, dann finden wir immer wieder, dass Jesus das herausgreift. Johannes Kapitel 14, Vers 15. Dort sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder dann in Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und dann in Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und ihr seht hier, bei Jesus kommt das ganz dicht zusammen. Also er sagt, wer mich liebt, der wird auch meine Gebote halten. Und wer meine Gebote hält, ist derjenige, der mich liebt. Die Liebe zu Christus hat Inhalt. Es ist nicht nur so ein emotionales, sentimentales, ich habe Jesus lieb, sondern das hat schon etwas damit zu tun, dass ich seine Gebote halte, dass ich sein Wort ernst nehme, dass ich dem nacheifere und folge. Aber eben nicht in eigener Kraft und Anstrengung und ohne Liebe zu Christus und aus rein äußerlichem Gehorsam. Am Ende des ersten Korintherbriefes sagt Paulus diese fast erschreckenden Worte: Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Und die Gefahr, dass diese Liebe erkaltet, ist groß. Wie schnell kann es dazu kommen, dass unser Herzensgehorsam zu rein äußerlichem Formalismus verkommt? Auch hier möchte ich gerne ein warnendes Beispiel mit uns herausgreifen. In Offenbarung Kapitel 2 schreibt Jesus an die Gemeinde in Ephesus. Offenbarung Kapitel 2, Abvers 2. Ein Brief, ein kurzer Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Würden wir hier aufhören zu lesen, würden wir sagen, die Mustergemeinde. Was ein Lob. Gute Werke, Mühe, Ausharren, nicht müde geworden, das Böse abgewehrt. Perfekt. Und dann diese ermahnenden Worte in Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Du wirst aufhören, Gemeinde Jesu Christi zu sein, wenn du zwar formal und äußerlich das richtige Bekenntnis hochhältst und alles verteidigst und ein hohles Gebäude groß hältst, das nicht von der Liebe zu Christus getragen ist. Das sieht gut aus. Aber es ist wie eine Filmkulisse, die hohl ist und dahinter ist nur Pappe. Und davor warnt Jesus. Das sollten wir uns dringend zu Herzen nehmen, gerade in diesem Abschnitt. Es geht nicht darum, dass wir hier Dinge uns vornehmen und sagen, dazu strengen wir uns an und wir mühen uns und wir machen und wir tun und dabei verlieren wir die Liebe zu Christus. Dann haben wir was falsch gemacht und zwar grundlegend. Und Jesus sagt, wenn ihr das tut, dann seid ihr nicht mehr lang Gemeinde. Dann werde ich den Leuchter wegrücken. Das sieht zwar äußerlich gut aus, aber wenn es nicht von der Liebe zu Christus getragen ist, ist es hohl. Aber wir stehen in dieser Gefahr. Wir haben als Menschen die Neigung. Und wie gut, dass wir hier nicht allein sind. Abschnitt 4. Die vierte Tatsache, dass wir ein Bedürfnis nach gegenseitiger Liebe unter den Geschwistern haben. Wahre Gläubige kämpfen von Zeit zu Zeit gegen das Nachlassen der Liebe und des Gehorsams gegenüber Christus an. Es ist einer der Vorzüge einer echten christlichen Gemeinschaft von Gläubigen, dass in einem solchen Zustand gegenseitige praktische Hilfe angeboten werden kann. Wie gut, dass wir nicht allein sind. Wie gut, dass wir als Gemeinde Jesu Christi zusammengehören. Wie gut, dass wir einander haben. Und der Bruder und die Schwester und wir uns gegenseitig auch in Zeiten der Not ermahnen können, in Zeiten geistlicher Lauheit und Schwachheit wieder ermutigen können, zu Christus zurückzufinden. Galater 6, Vers 1 und 2, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Funktionen, die Gemeinde auch hat. Dass wir zusammenstehen. Und dass wir einander mittragen und helfen und zur Seite gehen. Dort, wo ein Wolf eine Schafherde anfällt, wird er zusehen, dass er eines vereinzelt und dann das niedermacht. Das kann man bei wilden Jagdtieren oft beobachten. Die gehen auf einzelne Tiere los, die sich losgesagt haben von der Herde. Die sind leichte Beute. Wie gut, dass wir einander haben. Die fünfte Tatsache, dass es falsche Brüder gibt. Es ist traurig, doch es gibt eine scheinbare, aber falsche Liebe zu Christus. Diese Täuschung richtet die Seelen derer zugrunde, in denen sie gefunden wird, und macht sie oftmals voreingenommen und den anderen Gläubigen hinderlich. Auf dieser Erde gab es immer Heuchler in der Gemeinde, und es wird sie auch weiterhin geben. Eine scheinbare, aber falsche Liebe ist der wesentliche Bestandteil von Heuchelei. Und ein sechstes, die Tatsache, dass wir einen Plan für das Wohlergehen und den Erfolg der Gemeinde Christi brauchen. Das Leben und das Wohlergehen der Gemeinde soll allen Gläubigen aus Liebe zu Christus besonders am Herzen liegen. Aus diesem Grund werden hierfür in der ganzen Heiligen Schrift praktische Mittel und Verhaltensweisen genannt, die diese fördern. Einige von diesen sind die folgenden. Erstens, es wird angestrebt, dass die Gemeindeglieder wiedergeboren sind. Das wollen wir. Wir wollen eine Gemeinde sein von Brüdern und Schwestern, die tatsächlich wiedergeboren sind, neues Leben haben. Zweitens, es soll das Amt des Ältesten, Aufsehers, Pastors oder Lehrers geben. Es ist ein Amt, vier Namen dafür. Ja, also es sind nicht vier Ämter, ein Amt. Da hätte jetzt hier auch der Pastor, ist der Hirte, ja, wenn man dieses Bild von der Schafherde behalten will. Dieses Hirtenamt, das Amt der Ältesten, der Pastoren, Aufseher, Lehrer. In der Bibel finden wir eben für unterschiedliche Funktionen dieses Amtes verschiedene Titel. Aber es ist wichtig, ja. Dort, wo wir als Gemeinde zusammen sind, ist es auch gut, wenn jemand vorangeht und das Ganze leitet. Dort, wo eine Gruppe von Menschen zusammen ist und keiner leitet diese Gruppe, entsteht sehr schnell Chaos. Nicht nur in der christlichen Gemeinde, ja. Als Lehrer kann ich davon sprechen, wenn Schüler alleine sind, ist Chaos, da kommt der Lehrer rein und ordnet das Ganze, dann passt es. Ja. Also, es ist auch rein menschlich gesehen eine ganz Selbstverständlichkeit, wie gut es ist, wenn Gemeinde Leitung hat. Gott hat es so vorgesehen. Ein drittes, es soll Seelsorge für die Gemeindeglieder geben. Ja, es sollt nicht allein euch selbst überlassen sein, sondern auch da persönliche Ansprache, persönliche Unterweisung im Wort Gottes, wo es eben nötig ist oder Bedarf ist. Und das vierte, es gibt eine Richtlinie für das gewünschte Verhalten. Das ist, was wir jetzt dann im nächsten uns ansehen, im zweiten Schritt. Was dann auf den nächsten vier Seiten folgt, würde ich jetzt gerne vorlesen, aber das mache ich nicht, ist sozusagen unser ausführlicher Gemeindebund. Eine konkrete Ausformulierung dessen, was wir als Gottes Maßstab für unser Verhalten bekennen. Und auf diesen vier Seiten der Gemeindeordnung finden wir eine etwas ausführlichere Form des Gemeindebundes, auch mit Belegstellen, die in den Fußnoten stehen. Und da wäre es sehr lohnenswert, wenn wir jetzt jeden dieser 13 Punkte, die hier genannt werden, auch ausführlicher miteinander ansehen. Dafür haben wir hier nicht den Rahmen dafür, um das ausführlich zu tun. Manche dieser Dinge versuchen wir auch immer wieder in Predigten aufzugreifen, manches auch in Lehrstundenreihen. Ja, dort geht es mal zum Beispiel hier auch in einen Abschnitt über das Leben in der Familie. Da ist Gerte im Moment immer noch so mit beschäftigt, mit diesen Themen darüber zu lehren. So, dass wir da immer wieder auch diese Dinge versuchen aufzugreifen, wo sie notwendig sind. Es würde jetzt leider zeitlich ein bisschen eng werden, wenn wir das jetzt alles gemeinsam lesen, so schön das ist. Nehmt euch das bitte oft vor, dieses Kapitel zu lesen, diese Abschnitte, denn hierzu haben wir uns miteinander verpflichtet. Ich wollte gerne einen herausgreifen, exemplarisch. Wir hätten auch andere nehmen können, aber einen, bei dem mir im Laufe der Zeit aufgefallen ist, dass wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren nie wirklich etwas dazu gesagt haben. Es ist hier der fünfte Abschnitt, 8.2.5, hier in dieser Gemeindeordnung. Das wäre mein dritter Punkt für heute. Den zweiten haben wir jetzt etwas gerafft. Dort geht es um den Zehnten oder um das, wie wir die Gemeinde auch finanziell mit unterstützen und mittragen. Dort versprechen wir uns, wir bemühen uns darum, die Arbeit des Herrn durch regelmäßige und angemessene Gaben innerhalb der Ortsgemeinde zu unterstützen. Der Zehnte ist die biblische Norm für die regelmäßigen Gaben, zu denen Gaben und Opfer entsprechend der eigenen Möglichkeiten und Herzensfreude hinzugefügt werden sollen. Das ist auch etwas, wo es eigentlich gar nicht so viel zu lesen zugibt. Ich habe auch so ein bisschen mich schon immer umgeguckt in den letzten Wochen und Monaten und so ein Thema, das vielleicht auch gern so ein bisschen entweder vorausgesetzt wird oder auch gar nicht viel zu gesagt wird. Und manchmal hat man den Eindruck, selbst in der Bibel ist es eigentlich fast ein Thema der Selbstverständlichkeit. Da wird gar nicht viel zu gesagt, es ist halt so. Ja. Das fängt schon im ersten Buch Mose an. Im ersten Buch Mose gibt es drei wichtige Elemente des Gottesdienstes, die einfach vorausgesetzt werden, die erst gar nicht eingeführt werden als ein Gebot Gottes, wo Gott sagt, tu das und dann machen es die Leute, sondern wir sehen, sie tun das. Wir sehen, dass sehr früh Opfer dargebracht werden. Wir finden die Opfervorschriften erst viel später im dritten Buch Mose vor allen Dingen. Ja, aber Teil des alttestamentlichen Gottesdienstes, dass Opfer dargebracht werden. Bei Kain und Abel finden wir das schon. Wir finden, dass Menschen den Sabbat heiligen. Das geht zurück auf die Schöpfung, dass Gott den siebten Tag geruht hat. Und wir finden, dass Menschen den Zehnten geben. Das wollen wir uns gleich ansehen. Und das ist in einer Zeit, noch lange vor Mose, noch lange bevor Gott das Gesetz gegeben hat am Sinai, dass Menschen bereits den Zehnten geben. Wir finden im ersten Buch Mose wenigstens zwei Begebenheiten, in denen davon gesprochen wird. Das erste Mal, wo wir davon hören, dass jemand den Zehnten entrichtet, wo, weiß es zufällig, vielleicht jemand, vielleicht mal so interaktiv, wo lesen wir zum ersten Mal in der Bibel davon, dass jemand den Zehnten gibt? Tim. Bei Abraham. Und wem gibt der Abraham den Zehnten? Richtig. Weißt du auch ungefähr, wo das steht? Also 1. Mose war schon mal gut. 18 ist auch gut mit Abraham, aber war noch ein bisschen früher, Kapitel 14. Ja? Abraham hat Lot geholfen, also eigentlich diesen Königen da, die Sodom und so weiter, wo Lot gelebt hat, die sich da verzettelt haben und dann war Lot mit gefangen genommen worden und dann hat Abraham ihn mit befreit. Und in dieser Begebenheit taucht dann aus dem Nichts quasi Melchisedek auf. Und da lesen wir in 1. Mose Kapitel 14, Vers 20. Gesegnet sei Gott der Höchste, der deinen Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham gibt diesem Melchisedek, diesem König und oder diesem Hohepriester, Priester von Salem, den Zehnten. Wir finden das dann nochmal, diese Begebenheit in Gottes Wort aufgegriffen. Weiß jemand, wo wir das nochmal wiederfinden? Dieser Rückgriff auf diese Stelle? Ja, Hebräerbrief Kapitel 7. Dort könnte man dann sehen, dort wird das im Grunde auch nochmal aufgegriffen, ja, und auch im Neuen Testament nochmal wieder hervorgeholt. Also Melchisedek empfängt von Abraham den Zehnten. Noch weit vor Mose. Und etwas später gibt es noch eine zweite Gelegenheit, und ich gebe ehrlich zu, mir war die persönlich nicht so präsent, weil das wirklich nur so im kleinen Nebensatz erwähnt wird. Weiß jemand, wo die noch steht im ersten Buch Mose? Fiel mir auch nicht so dringend auf. Kapitel 28, Vers 20 bis 22. Lass uns das ruhig mal aufschlagen, weil da gibt es doch ein paar Dinge, wo wir hier viel lernen können. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau nach Haran und macht ein Gelübde an diesem Ort, der dann später Bethel heißt. 1. Mose Kapitel 28, Vers 20 bis 22. Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleidung anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Jakob macht hier dieses Gelübde. Alles, was du mir geben wirst, werde ich treu verzehnten. Wenigstens zwei Dinge, die wir hier so im Vorbeigehen eigentlich schon wahrnehmen sollten. Das erste, Jakob, für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, Gott den Zehnten zu geben. Er sagt hier, dass er ihn treu geben will, so als sei das ja immer schon so gewesen. Ich will dir treu alles verzehnten. Selbstverständlich. Und ein zweites, wovon will er eigentlich den Zehnten geben? Lest mal genau hin. Alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Ist das nicht ein herrliches Gotteslob? Jakob gibt Gott einen Teil von dem zurück, was Gott ihm anvertraut hat. Und wir lesen, wie Gott Jakob segnet. Ja? Zum Teil auch ein bisschen eigenartige Begebenheiten dabei labern, aber die Herden werden immer größer. Jakob ist so gesegnet von Gott. Und er verspricht ihm, ich gebe dir treu den Zehnten. David bekennt es in ganz ähnlicher Weise an einer viel späteren Stelle, als er seinen Sohn Salomo, als er König wird und er so eingesetzt wird und David schon davon spricht, wie er alles gesammelt hat an Baumaterial für den Tempel. Und dort betet er in diesem wunderbaren Gebet in 1. Chronik Kapitel 29 und dort in Vers 14 folgende, betet David zu Gott, wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen, wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie. Und das alles ist dein. Genau der gleiche Gedanke. Gott hat uns das alles anvertraut. Und was wir ihm jetzt geben, ist eh nur der zehnte Teil, aber diesen Teil, den wir ihm wieder zurückgeben, ist ja nur von dem genommen, was Gott uns gegeben hat. Das finden wir bei Jakob und bei David, wie sie das beten, aber sehr wunderbar, gut verstanden. Letztendlich ist es ja nicht mein Werk. Es ist Gottes Gnade, dass ich das zur Verfügung habe, was ich habe. Und davon kann ich Gott zurückgeben. Wir finden dann natürlich auch den Zehnten im Gesetz bei Mose. In 3. Mose, Kapitel 27, wird es in Gesetzestext gegossen, sozusagen, was selbstverständlich auch schon für Abraham gegolten hat, bei Jakob schon da war. Aber dort finden wir es dann als Gesetz formuliert in Vers 30 bis 32, das lese ich mal. Ganz am Ende des 3. Buches Mose. Kapitel 27, Vers 30 bis 32. Der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Also konkret wurden da Tiere abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gehört dem Herrn. Wenn er aber jetzt das 10 das Lieblingsschaf war von dem Hirten oder die Lieblingskuh, dann durfte er das auslösen, musste aber noch was drauflegen. Also möglich war das, sozusagen Umtausch, ja, aber nur mit Zugabe. Ansonsten war das dem Herrn heilig. Es ist nicht so, dass der Hirte sagt, ach, heute bin ich mal großzügig, ich gebe mal den Zehnten, weil es ist ja von meinen Sachen. Nein, Es gehört dem Herrn. Es gehört ihm gar nicht. Es ist Gottes. Er hat nur darauf aufgepasst. Gott benennt seinen Anspruch hier sehr klar. Die Israeliten konnten nicht einfach etwas von dem Zehnten für sich behalten. Er gehört ihnen nicht. Gott hat einen Anspruch darauf. Er gehört ihm. Und er ist heilig. Wir sollten uns davor hüten, Heiliges zu profanisieren. Die Israeliten hatten das leider zu oft getan. Aber wir sehen hier, wie Gott es hier auch benennt. Er sagt, der zehnte Teil vom Land, vom Ertrag, gehört mir, er ist heilig. Wie gesagt, die Israeliten haben das nicht immer gut gemacht und die haben das auch sehr gebogen und gedreht, wie es ihnen gepasst hat und auch vielleicht vernachlässigt mal. Und wir finden dann in Zeiten der Erweckung, dass sie wieder darauf zurückkommen. Wir finden das zur Zeit Hiskias, wer das ausführlicher lesen möchte, in 2. Chronik, Kapitel 30. Dort führt Hiskia große Reformen ein. Und in Kapitel 31 kommen sie dann darauf zu sprechen, dass sie jetzt auch wieder den Zehnten treu entrichten. Dort in Vers 4, er befahl dem Volk und den Bewohnern von Jerusalem, Anteil, der den Priestern und den Leviten zustand, zu geben, damit sie das Gesetz des Herrn festhalten könnten. Und die Leute tun's. Und sie bringen, und sie stapeln, und sie häufen auf, und im Tempel wissen sie schon fast nicht mehr, wohin mit all diesen guten Gaben, die da ankommen. Und am Ende heißt es dann in Vers 10, da sprach Asaria, der Oberpriester vom Haus Zadok, zu ihm und sagte, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben viel übrig behalten, denn der Herr hat sein Volk gesegnet, und diese Menge haben wir übrig. Später, nach dem Exil, war es wieder etwas nachlässig geworden und Malachi ruft das Volk noch einmal zur Buße und fordert sie auf, Gott nicht länger zu berauben, sondern ihm den Zehnten zu geben, der ihm gehört. Malachi Kapitel 3, Malachi Kapitel 3, ganz am Ende des Alten Testaments, Verse 7 bis 10. Oder ich lese ab Vers 6, weil das ist auch ein wunderbares Zeugnis vom Herrn. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Gott ist der gleiche immer, auch heute noch. Aber ihr, Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr, der Herrscher. Ihr aber sagt, wohin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Die wussten gar nicht, was sie falsch gemacht haben, haben gar nicht gemerkt, dass sie diese Ordnung Gottes nicht befolgt haben. Aber Gott sagt, ihr habt mich beraubt. Der Zehnte ist mir heilig, er gehört mir, habt ihn mir einfach nicht gebracht. Und dann sagt er, prüft mich, ob ich euch, wenn ihr den Zehnten gebt, nicht die Fenster des Himmels auftun und Segen ausgießen werde im Übermaß. Wie ist es im Neuen Testament? Dort finden wir wenig zum Zehnten. Wenn man ehrlich hinguckt und mal so guckt, so Konkordanz, Zehnter oder so, findet man sehr wenig. Ist auch dort eher so ein bisschen vorausgesetzt, dass es stattfindet oder dass es zu Gottes Ordnung gehört. Und selbst da, wo Jesus die Pharisäer kritisiert, lehnt er den Zehnten an sich nicht ab. Matthäus 23, Vers 23, ist das Kapitel, wo Jesus ganz viel über die Pharisäer schimpft und sie zurechtweist. Und dort sagt er, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habe die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ja, er mahnt sie eigentlich, dass sie das Wichtigere vergessen haben, was wir vorhin gesagt haben als Grundlage, diese Liebe zu Jesus, diese Liebe zum Herrn, dass daraus auch das Tun davon geprägt ist. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben äußerlich alles gemacht. Sie haben den kleinsten Kümmel abgewogen, das kleinste Staubkörnchen und das Zehnte davon dem Herrn gegeben. Das kritisiert Jesus nicht. Er sagt, es ist gut, das hättet ihr tun sollen, das hättet ihr nicht lassen sollen. Aber bitte doch, nicht so nur äußerlich, formal irgendwas abgehandelt. Und dann finden wir im Neuen Testament sehr deutlich, dass es unsere Pflicht ist, die Arbeiter Gottes im Reich Gottes auch materiell zu versorgen. Es ist unsere Pflicht als Gemeinde, für die zu sorgen, die am Wort des Herrn, im Wort Gottes dienen. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Also, finanziert eure Prediger. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 1 bis 15 geht Paulus darauf ein, dass er das nicht beansprucht für sich, sondern dass er arbeitet, damit er den Leuten nicht zur Last fällt, aber dass er grundsätzlich ein Recht darauf hätte oder einen Anspruch hätte, auch Unterstützung von denen zu bekommen, denen er dient. Ich lese nur ein paar Ausschnitte. In Vers 6, 1. Korinther Kapitel 9, Vers 6, oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Ja doch, wir hätten das Recht, nicht zu arbeiten, also nicht Zeltmacher zu sein und so noch Geld zu verdienen. Und in Vers 11, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Und in Vers 14, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. In 1. Timotheus Kapitel 5 geht es auch um die Ältesten, die gut vorstehen. Sie sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da tritscht, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ist auch interessant, dass Paulus die Ältesten zweimal mit diesen Ochsen hier in Verbindung bringt. Aber es hat hoffentlich keine tiefere Bedeutung. Diese Bedeutung, er zitiert eigentlich aus dem Gesetz etwas, was man denkt, wie hat es damit zu tun? Aber er sagt, ja, wer arbeitet, soll auch dafür entlohnt werden. Wer im Wort arbeitet, soll auch dafür entlohnt werden. Diese Wahrheit bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis sehr ausführlich in Kapitel 26, Vers 10. Und es ist selbstverständliche neutestamentliche Ordnung, dass es unsere Pflicht und Aufgabe ist, für die vollzeitlich als Gemeinde Älteste oder auch Missionare dienen, sie mit finanziell zu unterstützen. Das ist die eine Seite, die im Neuen Testament klar hervorgehoben wird. Sorgt für die, die euch am Wort dienen. Sorgt für die, die geistlich über euch gesetzt sind. Sorgt für die, die euch geistlich nähren, leiblich, dass sie leben können, dass sie genug haben. Die zweite Seite, die uns auch aufgetragen wird, und das ist im Grunde, passt es zum Alten Testament, wir haben nicht die Zeit, es im Detail alles auszuführen, aber auch da kümmert euch um die Not leiden. Ja, als Gemeinde tragt Fürsorge für Geschwister in Not im Besonderen. Paulus sammelt da immer wieder Geld, besonders für die Gemeinde in Jerusalem, die Not geraten war. Und er mahnt dann die Korinther einmal ganz konkret im Kapitel 16, 1. Korintherbrief, Vers 2, dass sie das nicht dann erst tun sollen, wenn er vorbeikommt, ja, sondern regelmäßig. An jedem ersten Wochentag, Tag des Herrn, Gottesdienst, ihr kommt zusammen, lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Sammelt kontinuierlich. Und dann, wenn ich komme, habt ihr genug gesammelt und ich kann es mitnehmen für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Und im zweiten Korintherbrief widmet Paulus zwei Kapitel diesem Thema, das Kapitel 8 und 9. Und sein Credo dort erinnert uns sehr stark an das, was wir bei Malachi gelesen haben. 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, reichlich, wird auch segensreich, reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und dann spricht er davon, dass Gott es segnen wird. Der Bauer, der zu knickerig ist, das Saatkorn auszustreuen, weil er sagt, hier habe ich einen Sack mit Weizen, den sähe ich lieber nicht aus. Was soll er im nächsten Jahr ernten? Er muss genug aussäen, um genug ernten zu können. Und so der Maßstab, den wir immer wieder finden, von 1. Mose durch die ganze Bibel hindurch, ist einfach der Zehnte. Das ist ein guter Richtwert. Und diese Stellen sprechen eine ganz klare Sprache. Das möchte ich kurz am Ende für uns nochmal so in 4 Thesen zusammenfassen. Das Erste, der Zehnte ist der biblische Maßstab für unsere Gaben. Das finden wir schon vor dem mosaischen Gesetz als Maßstab bei Abraham, bei Jakob. Das ist einfach ein guter Richtwert, der biblisch ist. Das Zweite, wenn wir den Zehnten geben, dann sind wir nicht besonders freigebig, sondern dann geben wir eigentlich Gott nur etwas von dem zurück, was er uns anvertraut hat. Wie Jakob das bekennt und David. Und das Dritte, der Zehnte ist Gott heilig. Er beansprucht ihm, er gehört ihm. Und wenn wir ihn für uns behalten, dann behalten wir letztlich das für uns, was Gott gehört. Und ein Viertes, wenn wir tatsächlich freigebig sein wollen, dann können wir auch noch mehr als den Zehnten geben. Das schreiben wir auch hier in unserem Gemeindebund. Natürlich kann jeder noch mehr geben, wer das möchte, wer die Fähigkeit und Möglichkeit dazu hat. Ich möchte noch einmal diese Segensverheißungen uns zum Ende vorstellen. Bringt den ganzen Zehnten, Malachi 3, Vers 10, in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. 2. Korinther 9, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Auch hier wieder aus Liebe zu Christus, aus Liebe zu seinem Volk, aus Liebe zu ihm, dass sein Reich wächst. Jesus sagt selbst, geben ist zähliger als nehmen. Und das möchte uns der Herr auch dazu viel Freude geben, Freimütigkeit. Also nicht mit knirschenden Zähnen und sagen, ach, jetzt müssen wir wieder unser Geld abgeben. Das ist nicht, was Jesus möchte. Er möchte, dass wir ihn lieben und aus Liebe zu ihm auch mittragen und ihm das geben, was er uns anvertraut hat, einen Teil davon ihm wieder zurückgeben. Um es ganz praktisch und konkret zu machen, wir denken manchmal vielleicht wirklich wenig darüber nach. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, die treu sind in diesen Dingen, die ihren Zehnten geben. Und die uns damit unterstützen, dass wir Männer wie Peter und Nathanael auch finanzieren können. Noch sind wir als Gemeinde nicht so weit, dass wir die allein tragen können. Aber es ist natürlich schon unser Ziel, auch dahin zu kommen. Aber ihr seht, wie der Herr uns gesegnet hat. Wir haben diese beiden Diener Gottes in unserer Mitte. Wir können sie tragen durch die Hilfe anderer, die uns mithelfen. Der Herr hat uns auch gesegnet mit einem Gebäude. Wir sind irdisch reich gesegnet. Und es kommt nicht einfach so. Ja, lasst uns darin treu sein und den Herrn auch in diesen Gaben ehren. Und ich hoffe, dass uns dieser kurze Durchgang durch diese Thematik uns auch darin etwas ermutigt und Klarheit gegeben hat. Möge der Herr es segnen.